als Fred Durst sie verklagt hat, haben sie sich über ihn lustig gemacht, bis er die Klage zurückgezogen hat und sich noch mit einem Strauß Blumen entschuldigt haben soll bei Nick Denton. Er sagt also 10 Millionen US-Dollar und 3 bis 5 Jahre Zeit zu, um Gorka zu Fall zu bringen. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, der Schwache kann nicht verzeihen, verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. Dieses Mal ging es nicht darum, das Mediensystem umzukrempeln, was er geschafft hatte, sondern das ganze politische System der USA.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Mein Name ist Tobias Kargol, ich bin eine Hälfte vom Learnings-Team, denn wir haben heute wieder eine weitere Folge Quick Wins vor uns. Ungefähr die Hälfte der Zeit, 20 bis 30 Minuten und nur einer der beiden tollen Moderatoren. Ich tue mein Bestes, damit wir Spaß haben heute. Wir haben in der letzten Folge über Wrestling gesprochen tatsächlich und gemerkt, dass man bei dieser interessanten Entertainment-Veranstaltung auch verdammt viel interessante Sachen fürs Berufsleben mitnehmen kann, gerade zum Thema Storytelling, denn davon lebt Wrestling. Und ich habe für meinen Teil dabei auch sehr viel über Gut und Böse nachgedacht und darum soll es heute auch gehen. Es geht weiter mit Gut und Böse und es geht auch nochmal weiter um Hulk Hogan, auch wenn die Geschichten heute ziemlich wenig mit Wrestling zu tun haben, eher mit anderen schlüpfrigen Sportarten. Es ist eine unglaubliche Geschichte, so viel kann ich vorweg sagen, und sie dreht sich um Hulk Hogan, den Star-Investor Peter Thiel, mein Lieblingsbösewicht, den habe ich auch schon öfter genannt bei Learnings, und es dreht sich um das Boulevardmagazin Gawker. Und was wir hier lernen wollen, ist ein bisschen dem Nachspüren, was man aus dieser Geschichte für den richtigen Umgang mit Konflikten im Job lernen kann. Und das ist einiges. Es gibt ein Buch über diese Geschichte von Ryan Holiday und das nennt sich Conspiracy. Wer Bock hat, kann es ja mal lesen. Ich werde es jetzt schon mal ein bisschen spoilern und euch zusammenfassen. Also, fangen wir nochmal an, die Protagonisten vorzustellen. In der linken Ecke, Terry Bollea, besser bekannt als Hulk Hogan. Der vielleicht legendärste Wrestler aller Zeiten. Das Gesicht des Aufstiegs des modernen Wrestlings und der WWE, die mittlerweile über 700 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr macht. Und in seiner Hochzeit in den 80ern war Hulk Hogan 4 Jahre am Stück Champion und wie Philipp uns in der letzten Folge erklärt hat, die Personifizierung amerikanischer Ideale, quasi Mr. America. Mehr über ihn in der letzten Folge. Wir machen weiter in der rechten Ecke mit dem Blog-Netzwerk Gawker und dem Gründer von Gawker, Nick Denton. Der wurde geboren in London, hat in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert und ist dann später in die USA gezogen, hat seine journalistische Karriere bei der Financial Times begonnen, dann ein Startup aufgebaut und für mehrere Millionen Dollar verkauft, was man halt so macht in seiner Jugend, und dann danach das Blog-Netzwerk Gawker gegründet. Das bestand aus mehreren Websites. Neben Gawker.com selbst ist das bekannteste wohl der Gadget-Blog Gizmodo. Gibt's noch bis heute. Das ganze System von Gawker war der Zeit entsprechend sehr stark auf Klicks ausgelegt und sehr skrupellos, mindestens radikal. Ja, für sie war nur wichtig, ob sie glaubten, dass etwas stimmte, immerhin das. Wenn sie glaubten, dass es stimmte, haben sie andere Faktoren außer Acht gelassen, die man in eine journalistische Abwägung eigentlich einbeziehen würde, wie zum Beispiel die Privatsphäre der Leute, über die man berichtet. Nach nur einem Jahr hat jeder der Blogs von Nick Denton schon 2000 Euro im Monat gemacht. Wer über so ein digitales Einkommen nachdenkt, der würde das ja schon ganz interessant finden mit mehreren Blogs, die 2K pro Monat machen. Nach 3 Jahren war Nick Denton schon bei 120.000 Euro im Monat mit seinen Blogs. Nach 10 Jahren waren es 40 Millionen Dollar im Jahr. So, im Jahr 2014 wurde Gawker auf 250 Millionen Dollar wert geschätzt. Okay, also linke Ecke Terry Bollea, rechte Ecke Gawker und Nick Denton. Und jetzt haben wir noch einen Schattenmann in der linken Ecke bei Hulk Hogan, nämlich Peter Thiel, 1967 geboren in Frankfurt am Main, als Sohn von Susanne und Klaus Friedrich Thiel, mit einem Jahr in die Vereinigten Staaten ausgewandert, leidenschaftlicher Dungeons & Dragons Spieler, liest 10-mal The Lord of the Rings als Kind und entsprechend hat er später auch 10 seiner Firmennamen gegeben, die auf J.R.R. Tolkien zurückgehen. Kleiner Fun Fact. Er begann mit 6 Jahren Schach zu spielen und wurde einer der besten Jugendspieler der USA, studierte anschließend an der Stanford Universität Philosophie, gründete dort eine konservativ-libertäre Studentenzeitung aus Protest gegen Bestrebungen auf dem Campus, die sich für Diversität und Multikulturalismus einsetzten, arbeitete nach dem Studium als Derivatehändler und gründete einen Anlagefonds, setzte dann mal privat 100.000 in den Sand, als er in einen digitalen Kalender investierte, lernte 98 aber dann den Informatiker Max Levchin kennen und investierte 280.000 Dollar in dessen Startup, das den digitalen Bezahldienst PayPal entwickelte. Thiel wurde dort CEO. Das Unternehmen fusionierte mit Elon Musks Unternehmen X.com. Peter Thiel und Elon Musk, die zwei großen Namen, die man heute mit PayPal in Verbindung bringt. Und schon 2002 ging PayPal an die Börse und wurde im selben Jahr, Klammer auf, nur 4 Jahre nachdem Thiel damit eingestiegen war und alles losgegangen ist, für 5 Milliarden Dollar an eBay verkauft. Und Thiel verdiente dabei 55 Millionen Dollar. Sind sehr viele Zahlen in dieser Folge. Ich versuche mich bald zusammenzureißen, aber eine habe ich noch. Also, Thiel gründet einen Hedgefonds mit dem Geld, mit den 55 Millionen Dollar und fängt jetzt an, Geld zu investieren, guckt so, wo kann ich investieren. 2004 denkt er sich, dieses Facebook sieht vielversprechend aus. Investiert 500.000 Euro. Als Facebook an die Börse gegangen ist, hat er seine Anteile dann später verkauft. Ratet, was er aus den 500.000 damit gemacht hat. Über 1 Milliarde US-Dollar. Pow. Okay, mehr Zahlen brauchen wir für heute nicht mehr. 2003 hat Thiel dann außerdem das Unternehmen Palantir gegründet. Das ist nicht nur interessant, weil der Name auf Herr der Ringe zurückgeht. Die machen Big Data Analysen, sondern auch, weil die für die US-Regierung, das Militär und Geheimdienste arbeiten. Unter anderem entwickeln die künstliche Intelligenz für Kampfdrohnen. Und das Unternehmen ist heute 6 Milliarden wert. Und noch eine Zahl. Sorry. Und um das noch weiter auszumalen, er ist im Steering Committee der Bilderberg-Konferenz. Wer kennt sie nicht? Und hat ein Networth von 2,3 Millionen Dollar. Wer hat denn diese ganzen Zahlen hier reingeschrieben? Ein Punkt fehlte allerdings, der Peter Thiels Leben geprägt hat. Und der hat weniger mit Zahlen zu tun. Das Magazin Valleywag, eine Gossip-Seite, die zum Gawker.com-Netzwerk gehörte, die hat immer so Silicon Valley-Personalities, Gerüchte geschrieben halt, outete ihn im Jahr 2007 als homosexuell mit der geschmacklosen Headline Peter Thiel is totally gay people. Das war so der Stil, in dem bei Gawker geschrieben wurde. Und dass er homosexuell war, das war jetzt kein großes Geheimnis. Also seine Familie wusste es so, sein Umfeld wusste es. Im Silicon Valley war es ein öffentliches Geheimnis, aber es war halt jetzt nicht so ein Thema in der Öffentlichkeit. Ja, generell waren Investoren nicht so bekannt in der Öffentlichkeit. Ich habe vorhin Max Levchin erwähnt, anderen PayPal-Partner von ihm, den kennt wahrscheinlich auch kaum jemand, oder auch Roelof Botha, weiteren, der bei PayPal dabei war, oder auch die anderen frühen Facebook-Investoren, die ähnlich oder genauso früh dabei waren wie Peter Thiel, Maurice Verdegar oder Jim Breyer. Wer sich sehr viel mit Startups beschäftigt, hat die Namen vielleicht schon mal gehört, andere wahrscheinlich nicht. Peter Thiel war damals ähnlich unbekannt und entsprechend geschockt war er auch, als diese sehr private Sache, seine Sexualität, plötzlich so Gegenstand einer ganzen Artikelserie bei Gawker wurde und man sich in den Kommentarspalten das Maul darüber zerrissen hat. Und noch mehr geschockt, sagte er später, als dieses Outing hat ihn einen Kommentar des Gawker-Herausgebers Nick Denton, von dem wir was gehört haben, der selber, das hat er öfter gemacht, dann einen Kommentar darunter geschrieben hat, einfach in der Kommentarspalte: "The only thing that's strange about Thiel's sexuality, why on earth was he so paranoid about its discovery for so long?" Dass das so war, keine Ahnung, ob er da irgendwie paranoid war. Plötzlich wurde er halt dargestellt wie ein komischer, verrückter, reicher Typ, der irgendwelche Probleme mit seiner Sexualität zu haben scheint. Dabei hatte Peter Thiel nur einfach gar keinen Bock darauf, dass er plötzlich in Zukunft immer der schwule Investor ist. Er wollte der erfolgreichste Investor der Welt sein und alles andere hat nichts damit zu tun. Man muss dazu sagen, Nick Denton ist ebenfalls homosexuell und er war der Meinung, schwule Männer in Machtpositionen hätten die Pflicht, zu ihrer Sexualität zu stehen. Quasi für die gemeinsame Sache. Okay. Ich würde entgegnen, kann sich doch jeder selbst überlegen, ob er das öffentlich machen möchte oder nicht. Nick Denton sah das anders und hatte zu guter Letzt damit auch sein Geld verdient und auch gar nicht so wenig, sowas halt eben bekannt zu machen. Journalisten wägen normalerweise ein berechtigtes, Ausrufezeichen, öffentliches Interesse gegen die privaten Interessen und die Privatsphäre der Leute, über die sie berichten, ab. Und Nick Denton war halt eben sehr radikal. Ja, man würde normalerweise sagen, hier gibt es kein berechtigtes öffentliches Interesse. Für Denton hatte die Öffentlichkeit aber das Recht, sowas zu wissen. Deshalb hat er so entschieden und sich so verhalten. Er hat mal gesagt über seinen Weg bei Gawker, dass etwas zu weit geht, gibt es für uns nicht. Wir posten Karten von Celebrity-Sichtungen von betroffenen, besoffenen Star-Quarterbacks auf College-Partys. Wir outen Politiker und stellen Silicon Valley-Angeber bloß. Warum sollen wir uns zurückhalten? Wir sind unabhängig, wir müssen uns nicht an veraltete journalistische Standards halten. Wir verdienen genug Geld, wir haben ein Riesenpublikum, das offensichtlich feiert, was wir machen. Ja, das war seine Meinung dazu. Wenn sie da mal verklagt wurden, bezahlten sie halt eben ihre Anwälte und machten da noch gute Stories aus diesem Rechtsstreit und noch mehr Klicks. Ja, die haben zum Beispiel mal ein Sextape veröffentlicht von Fred Durst, dem Rapper und Sänger von Limp Bizkit. by the way, durch Wrestling groß geworden. Noch ein Fun Fact am Rande, durch ihre Musik, die da eingesetzt wurde, aber das ist eine andere Story. Und als Fred Durst sie verklagt hat, haben sie sich über ihn lustig gemacht, bis er die Klage zurückgezogen hat und sich noch mit einem Strauß Blumen entschuldigt haben soll bei Nick Denton. Und Ryan Holiday erwähnt in dem Buch in dem Zusammenhang das Sprichwort, kämpf nicht mit Leuten, die Tinte fässerweise kaufen. Ja, weil man da auch immer ein bisschen die Angst hat vor dem Streisand-Effekt. Weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt, Barbara Streisand hatte auch mal eine Story, die sie nicht in der Öffentlichkeit haben wollte, hat versucht dagegen vorzugehen und sich gewehrt und dadurch wurde das Thema noch und noch größer und danach wussten dann wirklich alle, was los war. Und man sagt halt, so läuft es fast immer. Dementsprechend kämpft nicht mit den Leuten, die die Tinte fässerweise kaufen. Thiel hat dementsprechend auch erstmal nichts gemacht, weil er scheinbar nicht viel machen konnte. 4 Jahre später, Berlin. Ein junger Mann will sich mit Peter Thiel treffen. Wir nennen ihn Mr. A. Sie treffen sich im Restaurant Tim Raue in Kreuzberg. Vielleicht wart ihr ja schon mal da, ich war es noch nicht. Und dieser junge Mann, Mr. A, hat keinen beeindruckenden Lebenslauf, aber eine Idee und einen ganzen kompletten ausgearbeiteten Plan dabei. Kurzversion, Gorka schreibt so viel Scheiße über so viele Leute, irgendwo werden die Fehler machen. Gib mir 3 bis 5 Jahre Zeit und 10 Millionen US-Dollar, dann finde ich einen Fall, in dem man Gorka auf Schadensersatz verklagen kann, sodass sie pleite gehen. Das hat er Peter Thiel vorgeschlagen. Thiel hat ihm dann erstmal erklärt, ja, immer ruhig, junger Padawan, so leicht ist das alles nicht, das geht alles nicht. Und Mr. A hat ihn irgendwann unterbrochen und gesagt, wie würde die Welt aussehen, wenn alle so denken würden. Das geht nicht. So. Thiel hat drüber nachgedacht und sich gedacht, eigentlich ist das genau meine Einstellung, was er mir da gerade erzählt. Und er sagt zu. Er sagt also 10 Millionen US-Dollar und 3 bis 5 Jahre Zeit zu, um Gorka zu Fall zu bringen mit juristischen Mitteln, indem man die passenden Fälle findet. Cut, zurück zu Hulk Hogan. 2 Jahre bevor Peter Thiel geoutet wurde. Hulk Hogan ist so erfolgreich, dass es sogar eine Reality-TV-Serie über seine Familie gibt. Hogan Knows Best, ihr kennt sie vielleicht noch von MTV, da lief die damals in Deutschland und die wurde gefilmt in seinem 25 Millionen Dollar Anwesen. Seine Frau wurde gezeigt, seine Tochter Brooke Hogan, die wollte Sängerin werden, der Sohn, der wollte Rennfahrer werden. Interessante Sache, so ähnlich wie bei den Osbournes, nur halt mit den Hogans damals. Nur ein Jahr später begann aber das Leben von Hulk Hogan oder privat Terry Bollea zusammenzubrechen. Er war nicht mehr der Jüngste, Wrestling ist schwer geworden inzwischen, sein Rücken trotz etlicher Operationen kaputt, tut weh und viel schlimmer, seine Frau will sich scheiden lassen, zieht aus der gemeinsamen Villa in Florida aus, ins Zweithaus nach Kalifornien. Hogan war wohl auch nicht der allerbeste Ehemann, er soll ein guter Vater immer gewesen sein, hatte aber scheinbar Affären, definitiv zu viel gearbeitet, für ihren Geschmack zu oft unterwegs. Ein Jahr diskutieren sie weiter, streiten sich, leben getrennt und irgendwann wird in einem Streit am Telefon klar, dass die Ehe nach 24 Jahren tatsächlich nicht mehr zu retten ist. Und Hogan soll in dem Moment völlig am Boden zerstört gewesen sein. Ja, es hat ihn richtig hart getroffen. Was er gemacht hat in der Situation, würden andere wahrscheinlich eh nicht machen. Er ruft seinen besten Freund an. Todd Clem, der hieß inzwischen, hat sich umbenannt, auch juristisch, auf Bubba the Love Sponge. Der hieß jetzt also Bubba the Love Sponge, sein bester Freund. War ein Radiomoderator und bekannt dafür, mal in einer Sendung ein Schwein geschlachtet zu haben und mal Pornostars On-Air-Sexspielzeug ausprobieren zu lassen. Zum Glück nicht in einer Sendung, aber weird enough, wie der Franzose sagt. Und diese beiden interessanten Charaktere, Hulk Hogan und Bubba the Love Sponge, waren wie Brüder. Sogar so eng befreundet, dass als Hulk Hogans Vater starb, Bubba mit dabei war und beide dem Vater die Hände gehalten haben. Also das finde ich ein krasses Bild. Also viel, viel näher kann man einem Freund ja wohl eigentlich nicht sein. Ja, und Hogan ruft also seinen Homie Bubba an und bricht am Telefon zusammen, erzählt ihm die Geschichte und der sagt, ey, komm erstmal zu mir, du bleibst ein paar Tage bei mir, ich hol dich ab. Fährt er hin, holt ihn ab, nimmt ihn mit nach Hause. Hogan kommt rein, Bubbas Frau Heather begrüßt Hulk Hogan, umarmt ihn. Hogan ist völlig am Ende, fühlt sich jetzt aber auch so, als er irgendwo zu Hause angekommen, ist bei seinen Freunden. Heather nimmt ihn in die Hand, zieht ihn mit durch die Wohnung Richtung Schlafzimmer. Hogan denkt sich, Schlafzimmer, was geht jetzt ab? Hat aber auch schon so eine Idee, was abgehen könnte, weil Bubba ihm schon oft erzählt hat, dass er und seine Frau eine offene Beziehung führen und seine Frau Sex mit ihm haben möchte. Hogan zögert, denkt so drüber nach, sie küsst ihn, fängt an ihn auszuziehen, Bubba steht mit im Zimmer. Hogan fragt ihn irgendwann, du filmst das aber nicht oder so, oder? Und Bubba sagt, das stimmt eigentlich nicht mit dir. Ich bin dein bester Freund, natürlich filme ich das nicht. Ich gehe in mein Büro, macht ihr euer Ding, ciao. Macht die Tür zu und ja, die beiden machen ihr Ding. Spoiler, natürlich haben sie das Ganze gefilmt. Den Abend und auch alle folgenden Abenden, zu denen es dann danach noch kam, die Familie Love Sponge hatte eine fest eingebaute Kamera im Schlafzimmer und auch fest eingebaute Mikrofone. Und was da aufgenommen wurde, wird für unsere Geschichte noch wichtig sein. Ich komme noch zu dem Punkt, was das mit eurem Berufsalltag zu tun hat. Ein Monat später, das Leben von Hogan ging nicht einfach weiter. Der Sohn, der gerne Rennfahrer werden wollte, fährt betrunken ein Straßenrennen, crasht den Wagen. Sein Freund, Beifahrer, erleidet dabei Hirnverletzungen, ist danach pflegebedürftig. Der Sohn kommt ins Gefängnis. Die Frau reicht endgültig die Scheidung ein. Hogan ist so am Boden, denkt über Selbstmord nach. Bringt sich zum Glück nicht um. Er findet zu Gott, er kriegt die Kurve. 2012, sein Sohn kommt auch wieder frei. Das Jahr läuft wieder besser. Da erscheint plötzlich bei Gawker ein Artikel. Ich zitiere die Headline. Even for a minute, watching Hulk Hogan have sex in a canopy bed is not safe for work. But watch it anyway. Und in dem Artikel hat Gawker tatsächlich einen Ausschnitt dieses Pornovideos gepostet, das am ersten Abend von Hulk Hogan und Heather im Schlafzimmer entstanden ist. Und das war nicht ein Ausschnitt, der irgendwie was angedeutet hat, so dass man sich den Rest denken konnte, sondern es war, wie der Autor von Gawker es beschrieben hat, ein Best-of-Zusammenschnitt. Ja, die härtesten, spektakulärsten Sexszenen dieses Videos, zu dessen Produktion Hulk Hogan natürlich niemals zugestimmt hatte. Und es hatte schon vorher Gerüchte darüber gegeben, dass es dieses Video gäbe, und Hogan hat dazu dummerweise noch öffentlich geschworen, dass es dieses Video nicht gäbe, dass er niemals sowas machen würde, niemals mit der Ehefrau seines besten Freundes schlafen würde, selbst wenn der ihn darum bitten würde und so weiter und so fort. Naja, man sah jetzt, dass es offensichtlich dann doch anders war. Es hatte auch sonst noch viel mehr krasse Konsequenzen für Hulk Hogan. Es kam später dann auch noch ein Ausschnitt raus, in dem man gehört hat, wie Hulk Hogan über den Freund seiner Tochter redet. Der war Afroamerikaner und er benutzt darin sehr oft das N-Wort und bezeichnet sich selbst auf, ich bin ja schon irgendwie so eine Art Rassist, und wenn die sich doch schon so ein N-Wort sucht, dann doch wenigstens einen reichen Basketballer und so weiter. Also sehr rassistisch, was er da sagt. Er wurde daraufhin aus der WWE geworfen. Sein Merch wurde nicht mehr im Shop angeboten. Er wurde aus der Hall of Fame auf der Website rausgenommen und so weiter. Um es vorwegzunehmen, 3 Jahre später hat man ihm dann verziehen, nachdem er sich sehr oft entschuldigt hatte. Aber diese Sache ist halt damit halt auch noch mit rausgekommen. Also Hogan war wieder völlig am Boden. Diese Aufnahmen sollen aus Babas Büro gestohlen worden sein. Er hat sie wohl scheinbar nicht selber veröffentlicht. Immerhin das nicht. Aber natürlich hatte er Schuld an der ganzen Sache. Hulk Hogan hat seinen ehemaligen Freund dann auch verklagt. Die beiden haben sich dann aber außergerichtlich geeinigt. Und Hogan hat eben Gawker verklagt und Nick Denton. Und um jetzt zum Punkt zu kommen, das war einer der Fälle, die Mr. A dann für Peter Thiel identifiziert hat, die es sich lohnen würde zu unterstützen. Und Thiel hat, ohne das bekannt zu machen, heimlich im Hintergrund über Jahre hinweg Hulk Hogan finanziell unterstützt mit diesen 10 Millionen, die da zur Verfügung standen. Und der Fall wurde zum Erfolg. Ohne die Förderung hätte Hogan aus finanziellen Gründen irgendwann aufgeben müssen. Wäre gar nicht mehr weitergekommen, obwohl er immerhin schon Millionär war. Ja? Mit der Förderung gewann er. Und er gewann 140 Millionen Dollar Schadensersatz. Konnte sich Gawker nicht leisten. Gawker konnte sich nicht mal leisten, in Berufung zu gehen, weil dafür hätte man einen großen Teil der Summe hinterlegen müssen. Auch dafür war bei Gawker das Geld nicht da, so reich die auch waren. Gawker war in der Insolvenz, Nick Denton Privatinsolvenz, alles vorbei. Tatsächlich hat der Plan von Mr. A geklappt. Finde ich eine unglaubliche Geschichte. Ich hatte das Buch aber lange bei mir liegen. Ich bin ein großer Fan von Ryan Holiday. Dachte mir aber immer, warum soll ich mich mit so einem Schrott beschäftigen? Sage ich das mal so, nachdem ich euch damit vollgelabert habe. Was genau, wie soll mich das im Leben weiterbringen, mir so eine negative Geschichte reinzuziehen? Hätte ich vielleicht mit 17 total spannend gefunden. Jetzt suche ich ja eher Sachen, die mich irgendwie weiterbringen. Und habe mich jetzt gefragt, auch im Zusammenhang nach unserer Wrestling-Folge beim letzten Mal, was kann man daraus eigentlich lernen? Da habe ich einmal geguckt, was Ryan Holiday meint, was man daraus lernen kann. Denn auch der beschäftigt sich ja mit Strategie und nicht mit schlüpfrigen Bettgeschichten normalerweise. Und Ryan Holiday sieht da drin halt vor allem auch strategische Learnings, neben den moralischen Fragen, die er ausführlich auch diskutiert in dem Buch Conspiracy. Und das erste Learning für mich heute wäre angelehnt an Ryan Holiday: Da kann man nichts machen, ist Schwachsinn. Es stimmt nicht, dass man Dinge nicht ändern kann. Wenn du Dinge koordiniert, geduldig und ausdauernd angehst, kannst du alles erreichen. Und das illustriert halt eben diese komplexe, ich habe es ja hier stark zusammengefasst, über Jahre laufende geheime Verschwörung, die am Ende tatsächlich dazu geführt hat, ja, ein junges Medienimperium, kann man schon sagen, zu Fall zu bringen, ja, was es vorher noch nie so in dieser Form gegeben hat. Genau das Gleiche wird uns im Leben hoffentlich nicht passieren und ist den meisten wahrscheinlich auch noch nicht ähnlich passiert, sowas wie Hogan, obwohl, wer weiß, ne? Das kann ja mir auch auf andere Art passieren. Jeder von uns wird auf jeden Fall in seiner Karriere mal irgendwann angegriffen und jeder hat mal Konflikte im Job und die sind ja auch erstmal nichts Schlimmes. Problematisch wird es dann, sobald die auf eine persönliche Ebene gehen. Und aber auch das passiert natürlich und manchmal kriegt man Konflikte auch von dieser persönlichen Ebene nicht mehr runter. Damit habe ich mich ein bisschen weiter beschäftigt und da zum Beispiel in der Zeit ein interessantes Zitat gefunden von, alle Quellen übrigens auf learnings.de, wie immer, Zitat gefunden von Ursula Wawrzynek, die sagt sinngemäß, die Konsequenzen sind weitaus größer, als man meint. Streit stört die Zusammenarbeit, aber noch viel mehr belasten Konflikte die Kontrahenten persönlich. Man nimmt Konflikte mit nach Hause. Der Spaß an der Arbeit geht verloren, Streit macht krank. Ich treffe häufig auf psychisch stark belastete Menschen, sagt sie als Konfliktexpertin. Wie genau sich Peter Thiel dabei gefühlt hat, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist auch sowieso ein sehr, sehr spezieller Mensch. Man muss aber natürlich auch sagen, man fühlt sich auch schlecht dabei, wenn man sich nicht wehrt, oder? Also ich finde, das ist mit das Schlimmste eigentlich auch, wenn man etwas einfach so runterschluckt, aber es irgendwie halt eben auch nicht verdauen kann und das dann halt eben mit sich rumträgt. Und ich denke schon, auch dadurch, dass Peter Thiel am Ende diese Genugtuung hatte, es hat aber natürlich schon sein Leben geprägt, ein Stück weit, ja. Und ich würde auch wiederum sagen, dass es kein Mensch wert ist, dass wir ihm unser Leben widmen, weil er uns etwas getan hat. Da widme ich doch lieber anderen Menschen mein Leben. Und auch wenn das Geld, das Thiel eingesetzt hat, für seine Verhältnisse keine große Sache war, Ryan Holiday erklärt in dem Buch dann zum Beispiel, wie Thiel durch den Kampf um seine Privatsphäre zu einer öffentlichen Figur wurde. Eigentlich wollte er privat sein, ja, wurde dann aber nach diesem Urteil, es kam ja dann raus und er hat es auch öffentlich dann gesagt, dass er das halt eben supportet hat die ganze Zeit und plötzlich war er eine öffentliche Figur. Und es wird dann auch dargestellt, Vertraute erklären dann von Thiel, dass dieser Kampf dazu geführt hat, dass sich Thiel auch weiter politisch engagiert hat und dann zum Trump-Supporter wurde und auch zu einem Finanzier von Donald Trump und jemand, der ihn öffentlich unterstützt hat und Wahlkampf für ihn gemacht hat und auch als Berater tätig war. So ein bisschen hat sich Peter Thiel den nächsten Hulk Hogan gesucht. Dieses Mal ging es nicht darum, das Mediensystem umzukrempeln, was er geschafft hatte, sondern das ganze politische System der USA umzukrempeln und der neue Hulk Hogan war und ist Donald Trump. Moralisch kann man sagen, er hat ein Übel aus der Welt geschafft, denn Gorka war nichts, was man aus journalistischer Sicht gesehen braucht. Aber er hat seine Macht natürlich auch stark für Rache missbraucht und hätte es vielleicht jetzt besser seine Energie dafür eingesetzt, sich für eine Rechtsprechung einzusetzen, mit der die Privatsphäre auch für Nichtmilliardäre geschützt wird. Denn das Ganze war ja nur möglich, weil er so reich war. Aber spannendere Frage ist vielleicht noch, wie hätte Peter Thiel persönlich damit klarkommen können? Es gab eine sehr ähnliche Geschichte, fiktional schon mal, wo das Ende etwas anders ist. Ich sage euch mal kurz den Klappentext von dem Buch. Dann kommt ihr wahrscheinlich drauf. Der Seefahrer Edmond Dantes wird von einem Nebenbuhler, einem missgünstigen Bankier und einem royalistischen Staatsanwalt als Bonapartist verleumdet. Nach 14 Jahren Haft gelingt ihm die Flucht. Er findet einen Schatz, kommt dadurch zu unermesslichem Reichtum und nimmt unter dem Namen Graf von Monte Cristo an seinen Feinden Rache, bis er schließlich lernt zu verzeihen. Ja, Alexandre Dumas hat dieses Buch geschrieben, Der Graf von Monte Cristo, oft verfilmt, legendär. Der entscheidende Punkt da drin, das Verzeihen. Ich weiß nicht, ob Peter Thiel verziehen hat, nachdem er Nick Dentons Leben zerstört hat. Vorher hat er es auf jeden Fall nicht geschafft. Und deshalb habe ich nochmal weiter über Verzeihen nachgedacht. Das ist auch etwas, was ehrlich gesagt mir persönlich schwerfällt. Artikel in der Süddeutschen Zeitung gefunden. Ein Interview mit der Psychotherapeutin Doris Wolf. Die hilft Menschen dabei, anderen zu verzeihen. Nach ganz, ganz schlimmen Dingen, die passiert sind. Teilweise. Und die sagt in diesem Interview, ich erlebe Patienten, die ihrem Partner einen Seitensprung verzeihen, weil sie es möchten. Und dann gibt es solche, die nicht bereit sind zu verzeihen, dass der Chef bei der Beförderung einem Kollegen den Vorzug gab. Es gibt nichts, das man nicht verzeihen kann. Wenn sie sich einmal grundsätzlich dazu entschieden haben, anderen zu verzeihen, dann leben sie anders. Gelassener, friedvoller. Verzeihen bedeutet, Ärger und Enttäuschung zu überwinden und das Verhalten der anderen Person als geschehen zu akzeptieren. Wer verzeiht, lässt los. Beim Verzeihen geht es nicht um denjenigen, der mir Böses angetan hat. Es geht um mich ganz allein. Verzeihen ist Selbstheilung. Kein Sündenerlass. Ich kann verzeihen und gleichzeitig weiter missbilligen, was passiert ist. Den letzten Teil finde ich auch sehr spannend dabei. Ich finde einmal spannend, sie meint damit nicht, dass man wie Fred Durst Blumen schicken soll. Und sagen, hey Nick Denton, kein Problem, dass du mich geoutet hast. Alles cool, Bro, alles Gute. Na, Respekt für den Erfolg. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht gar nicht, auch nicht mal darum, dem Nick Denton überhaupt nur zu sagen, dass man ihm verzeiht und das irgendwie auszusprechen, sondern das für sich selbst zu tun und dabei weiterhin zu missbilligen und zu sagen, das ist eine ekelhafte, asoziale, verurteilenswerte Aktion, die er da gebracht hat. Die war nicht richtig. Man sollte sich vielleicht auch dagegen einsetzen, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber gleichzeitig zu verzeihen. Leichter gesagt als getan. Wie geht das? Ganz kurz angerissen, es gibt da zum Beispiel ein Vier-Phasen-Modell von Robert Enright. Erstens, mach dir klar, was passiert ist. Objektiv, nimm dich recht selbst raus aus der Gleichung, zoom raus, was ist eigentlich passiert? Versuch dir das mal objektiv klar zu machen. Zweitens, deine eigenen Gefühle. Was hat das in dir ausgelöst, als das und das passiert ist? Drittens, der Blick auf den anderen. Warum hat er das gemacht? Nicht als eine Rechtfertigung zu finden, ja, der hatte eine schwere Jugend, also halb so wild, nee, sondern zum Verständnis einfach. Was hat dazu geführt? Und dann viertens der entscheidende Punkt. Jedes Mal, wenn der Gedanke daran aufkommt, denn man denkt ja immer wieder an solche Sachen, an das, was man runtergeschluckt hat und nicht verdauen konnte, wie ich vorhin gesagt habe, dann lässt man sich nicht auf Rachefantasien ein oder Selbstmitleid oder was auch immer, sondern man sagt sich, ich bin bereit, ihm zu verzeihen, auch wenn das, was er gemacht hat, scheiße war. So, den Gedanken fand ich interessant und das wollte ich gerne mal selbst ausprobieren in der nächsten entsprechenden Situation. Die gibt's ja leider öfter, als man das gerne hätte. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine Eigenschaft des Starken. Und Doris Wolf zitiert das in der Süddeutschen Zeitung und sagt, für sie ist es so, wer verzeiht, wird stärker. Das finde ich sehr interessant daran. Und ich glaube deshalb, dass vielleicht dann die Moral vom Graf von Monte Cristo und das, was Doris Wolf sagt, uns hier noch weiterbringt als die spektakuläre Rache des Peter Thiel. Das zweite Learning wäre deshalb für mich für heute, wer verzeiht, wird stärker. Erst wenn du für dich mit negativen Ereignissen Frieden schließt, haben sie keine Macht mehr über dich. Und das, glaube ich, ist das, was wir am Ende des Tages erreichen müssen. Nick Denton kann uns ziemlich egal sein. Soll er reich werden? Soll er arm sterben? Who cares? Who the fuck is Nick Denton? Interessiert mich nicht, wenn er mich gerade geoutet hat, sondern ich gucke auf mich und auf meine Ziele und die Sachen, die mir wichtig sind. Und davon lasse ich mich nicht abbringen. Und darauf behalte ich den Fokus. Und dafür ist es wichtig, dass du Tools entwickelst, Methoden entwickelst, wie du mit negativen Ereignissen für dich Frieden schließen kannst. Und natürlich gibt es da die Möglichkeit, 10 Millionen Dollar aus der Portokasse zu geben, in einem Berliner Restaurant Geldkoffer rüber zu Mr. A zu schieben und zu sagen, go for it, son. Zeig mal, was du drauf hast. Für die meisten von uns ist das Vier-Phasen-Modell von Robert Enright vielleicht das Bessere und ich glaube sogar auch, dass es für Peter Thiel das Bessere gewesen wäre. In diesem Sinne, die Learnings für heute. Zwei Stück. Da kann man nichts machen, ist Schwachsinn, es stimmt nicht, dass man Dinge nicht ändern kann. Wenn du Dinge koordiniert, geduldig und ausdauernd angehst, kannst du vieles erreichen. Zweites Learning. Wer verzeiht, wird stärker. Erst wenn du für dich mit negativen Ereignissen Frieden schließt, haben sie keine Macht mehr über dich. Jo, das war's für heute. Wie gesagt, es hatte wenig mit Wrestling zu tun, aber es brannte mir die ganze Zeit unter den Nägeln oder wie man sagt, diese krasse, wirre Geschichte einmal erzählt zu haben. Und ich finde für mich, dass ich am Ende wirklich noch was dabei rausgezogen habe, was produktiv ist und was mich irgendwie weiterbringt. Also boulevardesk das ganze Ding auch ist, da es sich ja hier auch um Gorka dreht. Und ja, ein weiteres Ding, was ich immer mit im Hinterkopf hatte, wenn ich hier schon so oft in diesem Podcast Peter Thiel erwähnt habe und da könnte man noch ganz viel weiter über ihn reden, vielleicht kommt er auch noch öfter vor, Zero to One, das Buch habe ich auch schon öfter erwähnt, da sind interessante Sachen dabei, gleichzeitig viel, wo ich politisch mit ihm halt gar nicht übereinstimme, aber eine sehr, sehr interessante Figur auf jeden Fall und mich als Journalisten hat natürlich da auch die Geschichte von Gorka und von Nick Denton interessiert und dank Learnings bin ich jetzt ja sogar zum Wrestling-Fan geworden, da wir beim letzten Mal gemerkt haben, wie viel man daraus lernen kann und damit haben wir dann auch die Hulk Hogan-Geschichte abgerundet. Wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Feedback gebt und uns sagt, wenn wir auf sehr guten Wegen sind oder auch mal vom Weg abgekommen sind, denn sonst reden wir hier in den luftleeren Raum, also schreibt uns zum Beispiel auf learnings.de oder auch sucht uns auf LinkedIn. Unsere Namen sind Philipp Böndel, das ist der andere Kollege und mein Name ist Tobias Kargol. Wir sehen uns, hören uns am nächsten Mittwoch wieder bei Learnings. Bis dann, bye bye.